sexy und bodenständig. Till Reether und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Alena.
Hallo Till.
Wie geht's dir?
Mir geht's ganz gut. Wie geht's dir?
Ich sehne mich nach dem Zustand, in dem du gerade bist, nämlich abgegeben und korrigiert zu haben. Ich bin in dem Zustand, der eigentlich auch irgendwie sehr schön ist. Wir haben ja über Freude am Schreiben letztes Mal gesprochen, aber der auch so ein bisschen unheimlich irgendwie atemberaubend ist. Also ich möchte jetzt am Montag die Lektorin anrufen und sagen, ob sie jetzt das in dem Zustand haben will oder noch eine Woche warten möchte. Und eigentlich heute ist Freitag, möchte ich an den nächsten 3 Tagen noch so viel wie möglich von der ersten Fassung fertig schreiben und bin so ein bisschen in den letzten Zügen. Und ich finde, es ist irre viel und ich finde, es ist irre viel, was noch hingeschrieben werden muss. Und irre viel, was ich noch im Kopf habe und irre viel, was schon da steht. Ja, und ich finde es so ein bisschen überwältigend.
Wir reden von deinem 7. Adam Danowski-Band, den du aber in einer irren Geschwindigkeit und wirklich wahnsinnig schnell auch schreibst. Also du schuftest richtig gerade. Richtig heftig.
Ja, und ich, aber ich finde diese Endphase eigentlich immer, das ist aber vielleicht möglicherweise auch was Krimi-spezifisches, weil das natürlich sehr am Ende halt doch immer sehr plotgetrieben ist und am Ende dann so eine, ja, also es ist schon sehr stark die Frage, ob das, was man vorher alles angelegt hat, funktioniert hat und schon auch immer so der Blick in den Rückspiegel, was da alles noch für Trümmerfelder sind, wo man dann doch nochmal zurückkehren und die so wieder herrichten muss, dass das Ganze irgendwie stimmt. Es ist da schon besonders extrem. Und insofern, ja, es ist irgendwie gerade toll, aber es wäre auch schön, wenn es fertig wäre.
Ja, das kann ich gut verstehen. Das kann ich gut verstehen. Ich bin ja fertig, aber jetzt tröpfeln halt auch noch so Kleinkram nach. Also nichts Schlimmes, aber halt so eher werbliche Texte für die Amazon-Seite machen.
Ja.
Und so. Also so ganz durch ist man ja dann am Ende doch trotzdem nie. Ich hatte ja eigentlich die Vorstellung, ich gebe ab und dann mache ich 3 Monate lang gar nichts und erhole mich, aber irgendwie kommt es nicht dazu. Irgendwie mache ich doch eine ganze Menge Krempel.
Ja, ja. Bist du zufrieden mit deinem Klappentext?
Ja, bin ich.
Hast du den geschrieben oder hat die Lektorin den geschrieben?
Den haben wir gemeinschaftlich geschrieben.
Okay, okay.
Hast du Anmerkungen zu meinem Klappentext?
Ich habe deinen Klappentext nicht gelesen. Hätte ich ihn lesen sollen? Liegt er mir vor?
Will ich nicht noch mehr in meinem Kram behelligen, als ich es eh tun kann. Ich dachte, deine Frage kam so vorsichtig daher und deswegen dachte ich, du hättest ihn gelesen und hättest gesagt, da muss ich Alena vielleicht nochmal an einem passenden Intim-Moment fragen und welcher Moment wäre passender als hier quasi live on air? Deswegen dachte ich, du findest ihn doof.
Intimer. Nee, im Gegenteil. Ich finde ihn nicht nur nicht doof, ich habe ihn sogar gar nicht gelesen. Mm. Eigentlich der perfekte Zustand, die perfekte Haltung zu einem Klappentext.
Nein, ich finde ja, okay. Ich bin total einverstanden damit.
Was ist ein Adjektiv, was in dem Klappentext vorkommt, um dein Buch zu beschreiben?
Bestimmt, weiß ich jetzt nicht, habe ich schon wieder vergessen.
Bestimmt?
Bestimmt sowas wie
eine bestimmte Fortsetzung.
Stark.
Stark, okay.
Ich habe keine Ahnung. Mir fällt jetzt kein Adjektiv ein. Ich könnte nachgucken, soll ich?
Kannst ja am Ende vielleicht noch nachreichen.
Ja, was ist, wieso fragst du?
Ich habe in den letzten, ich merke, dass ich aufgehört habe, Klappentexte zu lesen, was daran liegt, dass ich doch meistens dadurch, dass ich jetzt in den letzten Jahren viel sehr monothematisch sozusagen Bücher von bestimmten Autorinnen gelesen habe, häufig halt einfach ältere Bücher, die vor längerer Zeit erschienen sind, in älteren Ausgaben gekauft habe und halt wegen der Autorin gelesen habe und dann also weder in irgendeinen Diskurs oder irgendeinen Buzz eingebunden war über das Buch, also einfach nicht wusste, worum es geht und dann auch, weil Klappentexte oft nicht so richtig schön sind, die gar nicht gelesen habe. Und irgendwie ist es echt, es ist so eine neue Erfahrung, es ist richtig geil, Bücher zu lesen, wenn man wirklich überhaupt nicht weiß, worum es geht. Überhaupt
leuchtend,
nicht.
Leuchtend steht hier. Voller Strahlkraft, sehe ich gerade bei Amazon.
Oh, wie geil. Ich
weiß aber
wie
nicht,
super.
ob das auch auf dem Buch selber steht. Leuchtend voller Strahlkraft, so wie ich. Liebe Hörerinnen.
Absolut, so wie du.
Naja.
Warum wurde mein Tschernobyl-Roman nicht mit dem Attribut voller Stahlkraft verkauft? Ja, aber weißt du, hinterher ist man immer schlauer.
Ja.
Wie wird
das habe ich mir nicht ausgedacht, möchte ich dazu noch anmerken.
Das glaube ich dir nicht. Sag mal, wie wird in dem Klappentext mit der Tatsache umgegangen, dass es sich um eine Fortsetzung, ja irgendwie aber auch ein Prequel, du hast echt eine interessante Literaturgattung erfunden, von junge
Frau Mitquel,
handelt.
Ein Mitquel ist es.
Ein Mitquel. Dein Buch, was im August erscheint und was den Titel trägt, bei euch ist es immer so unheimlich still, ist ein Mitquell von junge Frau am Fenster stehend, abendlicht blaues Kleid. Wie wird dieser Sachverhalt im Klappen- und im Verlagstext kommuniziert?
Gar nicht groß, aber jeder, der junge Frau gelesen hat und auf dem Klappentext liest, dass Silvia zu ihrer Mutter Evelyn fährt und die kleine Hanna im Schlepptau hat, wird möglicherweise, wenn er sich noch ungefähr an die Namen erinnert, aufhorchen und denken, aha, guck mal, das hat damit zu tun. Die Cover sind sehr ähnlich gestaltet, also es ist eine ähnliche Motivlage, nur in anderen Farben. Auch das deutet ja darauf hin, dass es irgendwie zusammenhängt, aber es steht jetzt nirgendwo drauf, es sei denn, der Verlag entscheidet sich da jetzt noch so einen großen Störer irgendwie drauf zu pappen, auf dem steht die Fortsetzung von oder so. Ist es daraus jetzt nicht eindeutig ersichtlich, aber sehr naheliegend. Das Buch funktioniert aber auch total gut, wenn man nicht junge Frau gelesen hat. Also man kann es auch einzeln lesen und hat trotzdem ein ganz gutes Leseerlebnis, in Anführungsstrichen. Es hat am Ende tatsächlich ja auch nochmal eine Lektorin gelesen, eben genau aus diesem Grund, die junge Frau nicht gelesen hat. Und auch
wo haben Sie die
wusste,
denn gefunden?
In meinem eigenen Verlag, stell dir vor.
Was?
In der sogenannten Literatur. Ich bin ja in der Unterhaltung. Und die hat es gelesen und findet super und hatte nicht das Gefühl, dass sie irgendwie junge Frau hätte lesen müssen, um es zu verstehen. Also insofern funktioniert als Mitquill zur junge Frau, aber funktioniert auch als eigenständiger Text.
Okay, wie toll, wie faszinierend. Wir sind jetzt genau, also logischerweise habe ich danach gefragt, weil wir heute über das Thema Serien und Reihen, nennen wir es, und wir sprechen über Bücher, die auseinander hervorgehen, miteinander verwandt sind von einer einzelnen Autorin, in diesem Fall du. Und ich finde das mega interessant, ehrlich gesagt. Also, dass der Verlag, ich bin gespannt, ob der Verlag irgendwas mit junge Frau noch außen rauf schreiben oder rauf kleben oder so wird. Ich kann es mir eigentlich ehrlich gesagt nicht anders vorstellen. Aber ansonsten ist es natürlich genau so, wie du sagst. Also, dass die Verwandtschaft schon allein durch das Cover und so weiter sehr nahegelegt wird. Aber andererseits, ja, okay.
Also es steht in der Verlagsvorschau und ja, auch klar, sozusagen okay. In den ausführlicheren Texten steht, nach dem Erfolg von Junge Frau am Fenster stehend und so weiter, erzählt Alena Schröder nun die Geschichte, die in ihrem ersten Roman noch im Dunkeln geblieben war oder irgendwie sowas. Also es wird schon darauf hingewiesen, aber auf dem Buch selber für die den oder die unbedarfte Leserin nicht eindeutig erkennbar.
Mhm. Und ich glaube, du bist vor allem deshalb, du kannst es jetzt rausschneiden, wenn du das eigentlich gar nicht erzählen möchtest, aber du bist vor allem deshalb im Grunde genommen jetzt auch auf dem Weg zur Reihenautorin, weil das habe ich dich neulich gefragt, du kannst dir schon oder du stellst dir schon auch noch einen dritten Roman aus diesem Kosmos vor, oder?
Oh, ich denke drüber nach.
Okay. Aber am Anfang, als der Podcast losging und als deine Arbeit an junge Frau und so weiter losging, da war das eigentlich als alleinstehendes, eigenständiges Werk gedacht.
Ja. das stimmt. Nö, eigentlich hatte ich das auch, als es erschienen war, irgendwie dachte ich, die Geschichte ist jetzt erzählt. Aber war sie vielleicht gar nicht. Also habe ich mich möglicherweise ein bisschen getäuscht, beziehungsweise mir selber mit dieser Absolutheit, mit der ich das behauptet habe, auch die Möglichkeit genommen, da nochmal ein bisschen genauer einzutauchen. Und jetzt bin ich ganz froh, dass der Verlag mich gegen meinen erbitterten Widerstand doch immer mal wieder mit der Nase drauf gestupst hat, dass das keine so schlechte Idee wäre, da an dieser Stelle nochmal ein bisschen ausführlicher zu erzählen.
Erklär noch mal deinen Widerstand bitte, weil das, glaube ich, ein ganz interessanter Seitenaspekt des Themas Reihen oder Serien ist.
Also ich glaube, der hatte zwei Facetten. Die eine Facette war, dass ich mich so lange damit beschäftigt hatte, dass ich das Gefühl hatte, so, jetzt bin ich auch durch damit. Ich habe das jetzt erzählt und mir reicht's jetzt auch. Ich will jetzt was anderes machen. Und das zweite Buch ist jetzt wirklich sehr weit weg von meiner Familiengeschichte. Mhm. Das erste war in Teilen zumindest relativ nah dran und ich dachte auch, okay, man kann die Familie auch nicht irgendwie noch weiter ausschlachten, um seine Miete zu bezahlen. Und irgendwie wollte ich es nicht. Und der zweite Aspekt war auch so ein bisschen so ein Dünkel, oder was heißt Dünkel, aber das Gefühl, das wäre jetzt zu billig oder zu einfach. Wenn ich eine richtige Schriftstellerin sein will, dann muss ich jetzt alle überraschen und was ganz, ganz anderes machen und so und zeigen, dass ich auch was anderes machen kann. Also so ein Gefühl von, ich mache es mir zu einfach, wenn ich eine Art Fortsetzung schreibe. Das waren die beiden hauptsächlichen Gründe. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass überhaupt nichts dagegen spricht, sich es ein bisschen einfacher zu machen. Und ganz ehrlich, es war hart genug. Also es war überhaupt nicht einfach so. Es ist mir jetzt nicht irgendwie total super, super easy von der Hand gegangen. Einfacher als das andere, was ich vorhatte, was ich dann ja erstmal auf Eis gelegt habe. Aber es war immer noch eine ganz schöne Schufterei auch.
Und du bist für das Buch, es ist vielleicht jetzt, ja, aber trotzdem, mich interessiert es jetzt einfach zu diesem Thema. Du bist nochmal in mitten reingegangen in die Geschichte, also kurz nach der Geburt von Hannah, der Hauptfigur natürlich von junge Frau. Und das sind so, ja, Zeitabschnitte und vor allem auch Figuren, die in junge Frau nur so, ja, also im Vergleich zu den anderen Sachen relativ kurz vorkommen. War viel von dem Buch, was du dann jetzt geschrieben hast, war das sozusagen schon da in deinem Kopf? Oder sind diese Sachen alle jetzt tatsächlich beim Schreiben und beim Planen dieses Buches erst entstanden? Sie sind ja sozusagen Teil, ich finde es total faszinierend von der Konstruktion her, sie sind ja eigentlich alle schon Teil von Junge Frau. Aber sie sind eben für die Erzählung und für die Handlung von Junge Frau nicht entscheidend. Darum werden sie vergleichsweise kurz beleuchtet. War das in dieser, sagen wir vor allem so in dieser Gefühlswelt, war das alles schon da oder ist es komplett neu entstanden und ergänzt worden jetzt sozusagen von dir?
Also in dem neuen Buch gibt es ja auch ein paar, auch für das Buch echt wichtige Figuren, ja, die in Junge Frau noch gar keine Rolle spielen. Also es ist jetzt nicht nur das Personal aus Junge Frau und ganz viele, die in Junge Frau vorkommen, spielen auch in dem neuen überhaupt keine Rolle und umgekehrt. Also sagen wir mal so, warum eine Figur in Junge Frau so ist, wie sie ist und warum da Mutter und Tochter ein angespanntes Verhältnis haben, das wusste ich natürlich vorher schon so ungefähr. Aber wie sich das tatsächlich gestaltet hat und was da noch alles passiert und so weiter, das wusste ich natürlich noch nicht. Und das habe ich mir jetzt ausgedacht. Aber es war irgendwie dann doch recht hilfreich. Also es war auf der einen Seite hilfreich und an anderen Stellen auch ein bisschen limitierend, zu wissen, wo die am Ende hinkommen müssen. Also es war ja schon, es ist ja mehr oder weniger klar, wie deren Verhältnis am Ende vielleicht ausgeht so. Und das hat natürlich ein bisschen dabei geholfen, das zu konstruieren.
Aber es ist interessant, du hast dir Silvia sozusagen, also die Mutter von Hannah, hast du in Junge Frau, ja, wie soll ich das sagen? Also mir fällt jetzt kein gutes Bild ein. Die hast du wie so eine, Überraschungsei-Kapsel und in bei euch ist es immer so unheimlich still, machst du das Überraschungsei so auf. Und man wusste ungefähr schon in Junge Frau, ob was zum Bauen oder eine einzelne Happy-Hippo-Figur drin ist und wie schwer das ungefähr ist. Aber, sorry, das Bild ist total schlecht, aber ein bisschen ist es so, oder?
Ja, und naja gut, also vom Zeitrahmen her.
Ich wollte einfach eine Metapher verwenden, mit der du auf alle Fälle was anfangen kannst, weil.
Ja, du weißt ja, wie sehr ich Überraschungseier habe.
Ganz genau, deshalb.
Liebe. Das ist der
Grund. Genau. Und leider ist gerade im Moment keine Saison und dann lass uns wenigstens drüber reden.
Ja, dann gibt's diese schrecklichen, diese komischen, wo man so Dinge aus einer Plastikschale löffeln muss. Ich finde es, diese Sommer-Überraschungseier, es ist komplett cursed.
Das ist völlig absurd.
Also ich habe die in meiner Not auch schon gekauft, aber...
Nee, ich weigere mich.
Aber
Vor eigentlich ist das ein Grund, das gerade nochmal zu kaufen. Aber letztes oder vorletztes oder vorvorletztes Jahr gab es ja wirklich dieses absolut geniale TikTok von diesem Typen. Kannst du dich daran erinnern, der den Plastikdinosaurier aus diesem Sommerei rausholt und sagt, Leute, alles ist okay, das verlinke ich in den Shownotes. Das ist das Einzige, das Wichtigste, das beste TikTok, was es überhaupt gibt. Also er holt diesen Dinosaurier da raus und es gibt eine total ikonische Mikrosekunde in diesem TikTok, wo er sagt, alles ist hier aus Plastik, wo der Dinosaurier rar, hält ihn so kurz hin, total süß, ist irgend so ein Jugendlicher. Und dann regt er sich halt über diesen Papplöffel auf und sagt halt, er schmeckt nach Matheheft. Genau, ganz ehrlich, die Spielzeug ist sowieso aus Plastik und warum, aber das ist halt natürlich... ich brauche jetzt nicht irgendwie noch TikToks nachzusprechen. Das ist aber genau da, es liegt halt die Problematik, dass du dann am Ende auch noch gezwungen wirst, mit einem Papplöffel das in dich reinzuschauen.
Ja, anstatt, also ich meine, so wie beim Spargel und allen anderen Saisongemüsen auch, halt im Sommer einfach zu pausieren und zu sagen, Sommer gibt es hier keine Überraschungseier und auch nicht so ein nur 70% ähnliches Ersatzprodukt. Ich finde es wirklich...
Ja, aber die Shareholder von Kinder wollen die Padda haben. Es ist einfach so, was willst du machen?
Ja, und wieso gibt es eigentlich trotzdem weiter Kinder Bueno und so? Ist das nicht sowieso alles totaler Bullshit?
Du, ja,
mal,
ganz genau.
Lass mal einen Debunking- und Investigativ-Podcast hier draus machen. Wir wollten ja eigentlich...
Kannst du vielleicht als Titel für deinen dritten Roman, also ich finde nach Junge Frau am Fenster stehen, abendlich blaues Kleid, bei euch ist es immer so unheimlich still. Warum gibt es im Sommer eigentlich Kinder Bueno? Finde ich, voll den geilen Titel. Schreibst du auf, Alina hält den Stift hoch. Ja. Also es ist schon so ein bisschen so, Silvia ist ja aus dieser Familienkonstellation in Junge Frau diejenige, die
am wenigsten Raum bekommt.
Präsent, genau.
Jetzt ist sie quasi die Hauptfigur und zwischen dem Ende von bei euch ist es immer, also dem zeitlichen Ende von bei euch ist es immer so unheimlich still und dem zeitlichen Beginn von Junge Frau am Fenster stehen, zumindest der, ach Gott, es wird jetzt alles kompliziert, aber vergiss es einfach.
Gibt es eigentlich
einen Stammbaum? Liegen ja auch nochmal 18 Jahre. Nee, aber meine LeserInnen sind klug genug, da irgendwie drauf klarzukommen. Und wenn nicht, ist mir auch egal. Gibt keinen Stammbaum.
Ja, total. Sorry. Ich mag es halt einfach gerne. Wobei, ehrlich gesagt, das fuckt mich auch mal ein bisschen ab. Also,
ich wollte gerade sagen, ich finde es dann im Zweifel auch hilfreich, aber wenn ich so ein Buch aufschlage, wo vorne schon so ein Stammbaum drin ist, denke ich so, habe ich keinen Bock drauf, ist mir zu kompliziert.
Okay, verstehe ich.
Ich hoffe, es ist gar nicht so kompliziert im Zweifel.
Hast du, und das finde ich beim Thema Bücher schreiben, die inhaltlich miteinander zusammenhängen, wir kommen jetzt zu einem Thema, was für mich ein bisschen
Scham besetzt
ist. Wir
reden jetzt schon seit 20 Minuten über mich. Ich bin froh, wenn
es
vielleicht ein bisschen
noch
über dich und deine Scham
reden. Wir reden weiter über dich. Okay. Hast du... zeitnah vor der Niederschrift von bei euch ist es immer so unheimlich still. Hast du da Junge Frau am Fenster stehend, abendlich blaues Kleid nochmal gelesen vorher?
Nein, nur, also nicht von vorne bis hinten, nur Stellen, die wichtig, also die quasi so Continuity-mäßig wichtig sind für das neue Buch.
Okay, also du hast dein Word-Dokument oder dein PDF rausgeholt, hast Silvia eingegeben und hast dir dann nochmal die Passagen mit Silvia angeguckt.
Nee, ich hab mein eigenes Buch nochmal durchgeblättert. Irgendwann.
Was? Wow, okay.
Ich weiß ja ungefähr, wo was ist.
Echt?
Und ja. Also so Sachen wie zum Beispiel, es gibt in Junge Frau gibt es eine Hochzeit, so auf ungefähr zwei Drittel des Buches gibt es eine Hochzeit und diese Hochzeit, auf die wird nochmal Bezug genommen am Anfang des neuen Buches und da wollte ich nochmal gucken, ob der Blumenschmuck und so, ob das identisch ist, also ob das alles zueinander passt und was ich da eigentlich geschrieben habe und so weiter.
Ganz stark.
Ja. Das sind so die Dinge, aber ansonsten, wie machst du denn so, jetzt kommen wir mal zu dir, ist jetzt mal schön zu dir, mein Freundchen, wie machst denn du das so Continuity-mäßig? Du liest ja wahrscheinlich auch nicht, bevor du in Danowski anfängst, 9, nochmal 1-6 von vorne bis hinten durch, oder? Oder doch?
Nee, ich habe keinen Danowski jemals wieder gelesen und das ist tatsächlich auf eine Art ist es,
glaube ich.
Ja, das ist genau die Sache. Also auf eine Art schäme ich mich ein bisschen. Und ich glaube, es gab, also am Anfang war es wirklich einfach nicht notwendig, weil, also die ersten, naja, sagen wir mal so, die ersten, glaube ich, 4 Bände sind so kurz hintereinander entstanden, dass es wirklich so war. Also das gedruckte Buch ist erschienen und ich war bereits dabei, den nächsten Band zu schreiben. Und zwischen der Fahnenkorrektur von Blutapfel, dem zweiten Band und dem Beginn der Niederschrift von Fallwickel, dem dritten Band, sind, glaube ich, da lagen Wochen, möglicherweise Tage dazwischen. Das heißt, es war auf eine Art und es war irgendwie für mich echt sehr interessant. Und zum Beispiel ein Grund, warum ich versucht habe, die Bücher alle komplett unterschiedlich zu schreiben, also ihnen irgendwie eine unterschiedliche, zumindest so eine unterschiedliche Struktur auf ein bisschen zu verleihen, um für mich selber auch so eine Abwechslung zu schaffen. Aber bei den ersten 4, 5 Bänden war es so, dass ich es im Grunde genommen so vom Arbeitsablauf so war, als würde ich an einem großen, kontinuierlichen Text oder so schreiben und ich habe dann tatsächlich, ich glaube vor dem 5. ist eine Lücke entstanden oder ich habe angefangen an was anderem zu arbeiten, beziehungsweise dann vor dem 6. waren wirklich so 1,5 oder 2 Jahre und da habe ich mit Simone Buchholz darüber gesprochen und habe sie gefragt, wie sie das eigentlich bei ihrer Chastity Riley Reihe gemacht hat und dass ich mich halt so ein bisschen so frage, wir haben dann damals in dem Gespräch gesagt, dass man das eigentlich, ich habe gesagt, liest du das eigentlich nochmal? Mir kommt es vor, wie in so einen dunklen Keller nochmal runtersteigen und irgendwie will ich das eigentlich nicht. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat Simone auch gesagt, dass sie das nicht macht oder vielleicht sogar bereut hat, wenn sie es gemacht hat, ich weiß es nicht genau. Aber ehrlich gesagt, ich verlasse mich wirklich so ein bisschen darauf, ich verlasse mich auf mein Bauchgefühl. Es gibt so ein paar Sachen, die ich nochmal checken muss. Nee, es stimmt überhaupt nicht. Ich verlasse mich echt auf mein Bauchgefühl und ein bisschen auch darauf, dass im Zweifelsfall Leute mich darauf hinweisen und dass man es dann entweder für eine Hörbuchausgabe oder für eine E-Book-Ausgabe vielleicht nochmal kurz korrigiert oder anpasst.
Aber hast du, als du Treibland geschrieben hast, wusstest du, dass es einen zweiten Band geben wird, definitiv? Oder hast du es nur gehofft? Oder war von Anfang an klar, es wird mindestens 2, wenn nicht gar mehr geben?
Doch, ich wusste es von Anfang an, weil ich einen Vertrag über 2 Bände hatte. Mhm. Und der Verlag dann zwar auch gesagt hat, ich könnte auch was anderes machen, aber aus diesem Grund, ja, das ist ganz interessant. Also im Grunde genommen endet Treibland ja mit einem Cliffhanger.
In dem eine
wichtige Hauptfigur, man nicht weiß, ob die Person stirbt oder weiterlebt oder was mit ihr passiert. Und das hätte ich zum Beispiel definitiv nicht gemacht, wenn ich nicht davon ausgegangen wäre, noch einen zweiten Band zu schreiben. Und ich hatte von Anfang an tatsächlich auch den Plan, die Geschichte dieser, ja, also so eine Art Charakterentwicklung, beziehungsweise ja, auch die so eine psychische Entwicklung, also diesen fortschreitenden, als Hypersensibilität oder als Burnout oder so gelabelten und dann sich immer weiter aufdröselnden Frustrationsprozess der Hauptfigur. Das hatte ich schon vor, das irgendwie jetzt nicht als so eine statische, oh ja, wie witzig, er ist immer wieder stark überfordert, weil er hypersensibel ist, interessante Charaktermarotte, weil er ist damit eigentlich nicht so gut geeignet als Polizist, Ermittler. Das wollte ich eigentlich von Anfang an schon irgendwie weiter erzählen. Also ich hatte das im Kopf und habe das auch wirklich zwischendurch nie in Frage gestellt. Und ja, also...
Könnte man denn, also wenn man deinen Namen googelt, was ich mehrmals täglich tue natürlich,
ja,
kommt der bei diesen häufigen Suchabfragen, kommt der ja gleich unter Till Rether Ehefrau, kommt Till Rether Reihenfolge Danowski.
Ja, oder also auch nur Till Rether Reihenfolge, ja genau, das finde ich auch wirklich.
Das scheint ja was zu sein, was die Leute sehr beschäftigt, in welcher Reihenfolge man diese Krimis lesen
soll. Also die Reihenfolge meiner Ehefrauen ist folgendermaßen. Ja.
Eins.
Elisabeth, nein. Ja, na klar, und es ist natürlich auch...
Niemand interessiert sich, mit wem ich verheiratet bin oder war. Toll. Ah, egal. Gibt ja auch noch keine Reihenfolgen bei mir zu
beachten. Ich wollte gerade sagen, Leute haben halt Angst, was die Suche nach Ehemann oder Ehefrau Schröder zutage führen könnte. Sorry. Ja, es ist aber dann, es ist natürlich auch eine, die Danowski-Krimis sind alle inhaltlich auf eine Art voneinander unabhängig, insofern als nach guter Krimi-Tradition, oh mein Gott, in jedem Buch ein Fall mehr oder weniger zu Ende erzählt wird, aber natürlich hängen die Hintergrundgeschichten der Figuren zusammen. Ich finde aber schon, dass man eigentlich auch jedes Buch einzeln lesen könnte. Ich kenne aber auch, wenn ich mich auf eine neue Buchreihe oder so einlasse, ich kenne auch wirklich das große Bedürfnis, die Sachen in Anführungszeichen richtigen Reihenfolge zu lesen. Und darum, also ich habe auch schon, also ich gucke auch immer, ich bin total dankbar zum Beispiel, dass der große Online-Buchhandler Amazon.de, dass die immer die Reihenfolge gleich dazu schreiben inzwischen. Mhm. Und das ist für mich auch wirklich super wichtig. Also ich habe da volles Verständnis. Suche nach der Ehefrau habe ich auch volles Verständnis, aber noch mehr Verständnis.
Du suchst ja auch ab und zu.
Ich gucke auch ab und zu, Till Rether Ehefrau. Ist das, was ich morgens rufe, wenn der Kaffee fertig ist. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade angefangen, wenn ich das noch anschließen darf, an die Sache mit den Reihenfolgen. Ich habe angefangen, eine Romanreihe zu lesen von einer Science-Fiction-Autorin, die gerade auf Goodreads und BookTok und so weiter total Begeisterung hervorruft mit ihrem mit einem Romanzyklus, der zurzeit aus 4 Büchern besteht. Und ich habe The Empress of Salt and Fortune von Niveau gelesen. Ich schreibe es auch nochmal in die Shownotes. Echt eins der besten kurzen Bücher, die ich je gelesen habe. Aber was mich total wahnsinnig daran macht, ist, dass man ausdrücklich diese 4 Bücher, die, glaube ich, auch mehr oder weniger fast zur gleichen Zeit erschienen sind, dass man die in beliebiger Reihenfolge lesen kann. Und das geht wirklich für mich überhaupt nicht. Und ich merke jetzt, dass jedes Mal, jetzt verstehe ich, warum immer, wenn bei Lesungen mich Leute fragen, ob es denn, mit welchem Buch man denn anfangen soll und ob es wichtig ist, wenn man mit dem ersten anfängt. Und wenn ich dann immer sage, ach, das ist eigentlich egal, dass dann immer so eine große Enttäuschung und eigentlich auch erloschendes Interesse. Machen. Genau, und man braucht, also ich merke jetzt an mir selber, auch wenn es hier tatsächlich wirklich irgendwie so eine Art Prinzip ist, dass man die auch in beliebiger Reihenfolge lesen kann, was ja dann auch eigentlich für eine erhöhte Literarizität und so weiter spricht. Ich möchte das nicht. Ich möchte als Leser eine klare Ansage und darum werde ich auch bei mir in Zukunft immer sagen, Leute sollen gefälligst put in the work, fang an mit Band 1, ja. Genau. Und ehrlich gesagt, mein totaler Traum ist auch, dass eines Tages die Danowski-Romane, also egal, ob es jetzt 7 werden oder noch 10, guck mal, ich habe dir voll die Brücke gebaut, dass die eines Tages entweder in einem virtuellen Schuber als einen Ordner bei irgendwelchen Online-Buchanbietern oder halt tatsächlich hinten dann auf dem Buchrücken auch mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter erscheinen.
Ja, so wie das früher bei den super. Asterix-Heften, wo ich mich als Kind immer gefragt habe, aber was, wenn die Seite irgendwann voll ist, ist dann vorbei mit Asterix? Wie soll das gehen?
Oh ja, das weiß ich, oh mein Gott, das weiß ich auch noch total.
Weißt du noch, wenn man immer das Gefühl hat, oh Gott, wir sind schon in der vorletzten Reihe, sind wir schon bei Asterix im Morgenland, aber was kann jetzt noch kommen? Das ist ja nur noch Platz für 4 Bände.
Daran habe ich ja ewig nicht mehr gedacht, das ging mir ganz genauso. Weil ich meine, wie prachtvoll war es, sich immer diese Seite anzugucken und total. Unter Umständen auch ein Asterix-Heft nur dafür, also dann eins dafür zu opfern, dass man dann auf der Seite angekreuzt hat, welche man schon hatte und vielleicht sogar auch, wie man die fand. Du hast total recht und ich habe auch immer genau dieser Gedanke, was passiert eigentlich, wenn... Was ist eigentlich, ich habe seit 20 Jahren kein Asterix-Heft mehr gekauft. Ist da inzwischen so ein Ausfalt? Plan, so eine Art Centerfold, so ein Legorello?
Nee, die werden einfach immer kleiner. Habe mir noch mal einen gekauft, aber es kickt nicht mehr ganz so wie früher. Und ich habe es aber auch tatsächlich, also ich habe auf die letzte Seite geguckt, um mir genau diese Frage zu beantworten.
Es kickt nicht mehr so richtig, das geht mir ganz genauso. Das liegt zum einen natürlich an der nachlassenden Qualität der neueren Bände.
Selbstverständlich.
Das kann ich aber wirklich, also das habe ich unabhängig erforschen lassen, weil meine Kinder natürlich, genau wie deine Kinder, damit aufgewachsen sind, dass es ja alle Asterix-Bände bereits verfügbar gab.
Ja, na klar.
Und meine Kinder haben also zeitgleich in der kurzen Asterix-Phase, die sie hatten, haben sie halt irgendwie der Kupferkessel, die Trabantenstadt und halt... Asterix und Obelix und die fliegende Untertasse, also eins der neueren, gelesen und haben halt einfach immer gesagt, also die einzigen, die sie doppelt gelesen haben, waren wirklich die alten.
Ja.
Und irgendwann
hast du persönlich einen Favorit?
Oh, ich glaube, die Goldene Sichel. Und ja.
Ja.
Ich mag
Trabantenstadt war schon auch super, aber
Trabantenstadt ist super.
Ja. Asterix bei den Schweizern fand ich auch ziemlich toll.
Das mag ich auch, aber ich mochte. Immer die, wo sie so auch die, wo sie so richtig unterwegs sind und wo so ganz, ganz viel passiert. Und ich mochte auch Streit um Asterix,
ja.
Weil diese Bedrohung, dass die sich alle in dem Dorf, dass die sich halt irgendwie alle so zerstreiten.
Und der große Graben.
Das war mir zu politisch.
Ja.
Na gut, und da war dieser widerliche Muskelprotz irgendwie dabei. Ja, das mochte ich nicht.
Das mochtest du nicht, okay.
Verstehe. Das war mir,
das hatte ich als hessische Ausgabe, deswegen ist mir das nochmal besonders in Erinnerung geblieben.
Wie heißt denn das auf Hessisch?
Hibbe und Dribbe.
Gut, ich muss mich kurz erholen.
Wir sind schwiffen.
Nee, wir sind nein, überhaupt nicht, weil das ist total, es wirft natürlich viele Fragen auf.
Ja.
Wir
waren bei Danowski und die Frage, die ich dir jetzt einstellen,
die Frage der nachlassenden Qualität bei Serien und Reihen, finde ich, ist total, die stellt sich einfach ganz, 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 ganz dringend und ja, auch die Frage, wie lange läuft eigentlich irgendwas? Was wolltest du fragen?
Ja, ob du bei dem Gedanken daran, dass halt irgendwann der letzte Danowski-Band geschrieben wird, ob jetzt oder in der Zukunft, ob du quasi so ein großes Finale vor Augen hast oder ob du das Gefühl hast, dann müssen wirklich alle Fäden zusammengeführt und abgeschlossen werden oder würdest du es dann lieber doch ein bisschen gerne im Wagen halten? Hast du da schon so Vorstellungen von?
Naja, also ich schreibe jetzt einen Danowski-Band, der dadurch was Besonderes ist, dass er jetzt wirklich 3 Jahre oder so, glaube ich, dann fast nach dem vorigen erscheint und wo auch irgendwie klar ist, glaube ich, dass Ja, also ich habe halt einfach viele andere Sachen währenddessen und zwischendurch gemacht. Und es ist auch so ein bisschen die Frage, es ist so ein Band, wo am Ende völlig klar ist, es hängt in der Luft, ob es jetzt tatsächlich noch weitergeht. Und der Band hat schon so eine Funktion, entweder als Scharnier zu Danowskis Zukunft zu funktionieren oder diese bisherige Reihe auch abzuschließen. Das kann man glaube ich schon sagen, dass also da die Geschichte des Hauptkommissars Adam Danowski so ein bisschen, also dieses Kapitel in seinem Leben wird so ein bisschen zu Ende erzählt, was in den letzten, also diese 10 Jahre in seinem Leben werden jetzt beendet. Und darum, das ist wirklich, ja, das ist ganz lustig, weil ich habe angefangen und habe gedacht, das habe ich ja vorhin gesagt, um mich selber auch so ein bisschen bei, ich will es nicht sagen, bei Laune zu halten, aber um auch so das Gefühl zu haben, dass ich nicht so eine Fließbandproduktion mache, habe ich immer versucht, die Bücher so ein bisschen anders anzulegen und auch von den Figuren her zu variieren und so weiter. Und eigentlich wollte ich diesen 7. Band im Gegensatz zu denen davor nur aus Adam Danowskis Perspektive schreiben und auch sehr, also nicht so episch, eher noch knapper als den davor und wirklich eigentlich auch schon fast so ein bisschen in so eine, ja, also so eine traditionelle Noir- oder Hardboiled-Richtung, wo halt auch die Sätze ein bisschen kürzer sind. Das habe ich erstens gemerkt, das liegt mir nicht so richtig, es passt einfach auch nicht so richtig zu Adam Danowski. Also es war lustig, weil die meine Kolleginnen haben die ersten 60, 70 Seiten gelesen und die Lektorin hat gesagt, dass ihr an manchen Stellen doch so ein bisschen die Introspektion fehlen würde. Und es liegt halt einfach daran, dass du bei Adam Danowski erwartest, dass du seine Grübeleien miterlebst und nicht einfach nur das, was er macht. Und dann habe ich aber auch gemerkt, naja, es ist schon irgendwie wichtig, dass alle Figuren aus den vorigen Bänden, dass die eine wichtige Rolle und vielleicht auch fast wie so eine Vignette haben, die einerseits möglicherweise so ein Abschiedsbild ist, mit dem man sie in Erinnerung behält, ja, oder die aber einfach zeigen, wo sie jetzt nach diesen 10 Jahren irgendwie sind. Und dadurch ist das Buch dann natürlich doch auch wieder so ein bisschen epischer und auch von den Perspektiven her wieder etwas abwechslungsreicher geworden. Und ich, ja, also so diese Rückkehr zu den Figuren, es ist schon echt. Ich glaube, dass es wichtig ist und ich glaube, dass es auch, ich würde es mir halt auch als Leser wünschen, dass man von jedem nochmal so erfährt, wobei so viele sind es ja dann auch nicht, die von Anfang an dabei sind, aber sind
Leser
schon
Leser
so,
oder Figuren?
Beides.
So, nicht so eindeutig.
Ja, genau.
Nein.
Nee, beides und ja, aber man muss natürlich, also das kann jetzt nicht die ganze Zeit, es kann nicht Adam Danowski seine letzte Geschichte, nur weil es um seinen inneren Konflikt geht und um seine Zukunft als Teil oder als Außenseiter des Staatsapparates. Trotzdem müssen natürlich Meta und Finzi und seine Frau und seine Töchter müssen auftauchen und man muss wissen, wie die jetzt dazu stehen und wie es am Ende an was für einem Ort die dann halt wahrscheinlich sind.
Ja. Ich habe es mir jetzt zum Einschlafritual gemacht, jeden Abend deine kleine Fortsetzungsgeschichte, die du auf Mastodon schreibst, deinen Science-Fiction-Roman zu lesen, wo du ja quasi tägliche Mini-Cliffhanger dir überlegen musst. Hast du noch Freude dran oder strengst du dich an inzwischen?
Es ist wirklich ein total faszinierendes, also für mich ist es ein faszinierendes Experiment, weil es ist wirklich interessant, es ist echt so, als würde man, weiß ich nicht, in die Eingeweide des Schreibprozesses steigen oder in die letzte ungeölte, rostige Ecke des Maschinenraums des Schreibprozesses, weil es ist, du kannst natürlich in jedem Zustand kannst du jeden Tag 500 Zeichen schreiben. Es liegt natürlich, also ich muss auch sagen, also ich habe jetzt, glaube ich, wo wir sprechen, sind es 172 oder 173 Folgen. Ich hatte also offensichtlich seit dem 1. Januar keinen kompletten mentalen Breakdown und ich war nicht schwer erkrankt. Ich habe es ein oder zweimal vergessen und habe es dann in der Nacht vor Morgengrauen des nächsten Tages geschrieben, weil ich Alkohol getrunken oder einfach nicht dran gedacht hatte. Aber es ist erstens total faszinierend, dass du halt wirklich in jedem Zustand und manchmal halt wirklich im Halbschlaf sowas schreiben kannst.
Mann, und du.
Ich, ja, okay. Ich glaube aber, dass es wirklich, ja, vielleicht ist es auch einfach erschreckend, wie viel Willen, unbedingten Willen zur Selbstdisziplin ich in mir habe. Ja. Vielleicht ist das was Unheimliches. Und dann ist es natürlich so, dass mir der Cliffhanger, ich brauche selber beim Schreiben irgendwas, um diese 500 Zeichen für mich zu strukturieren. Und es ist natürlich völlig klar, du musst auf irgendeinen, es ist total interessant, das Bedürfnis, auf irgendein Ende hinzuschreiben, ist einfach da. Ich habe am Anfang auch überlegt, wäre es nicht viel organischer, das wirklich einfach ganz radikal als 500-Zeichen-Experiment zu sehen und jeden Tag 500 Zeichen zu schreiben und notfalls halt im Wort einfach abzubrechen. Mhm. Aber das ist natürlich totaler Quatsch. Also ich brauche diese Cliffhanger selber, um diese 500 Zeichen als sinnvolle Form vor mir selbst rechtfertigen zu können.
Ja, ich finde es toll und es ist tatsächlich was anderes, das jeden Tag zu lesen, als es am Stück zu tun.
Ja, und das ist total interessant, weil auch da ist es halt so, ich habe es auch nie am Stück gelesen und ich muss natürlich so ein bisschen manchmal nachdenken und manchmal muss ich auch zurückluschern, wie wir in Norddeutschland sagen. Dass ich nicht irgendwie, dass ich nicht irgendwas nochmal verdopple oder falsch mache, habe ich, glaube ich, auch schon gemacht.
Weißt du denn insgesamt, wo es hingeht, oder machst du es so on the go?
Also das Ganze hat angefangen als, das ist tatsächlich, es geht ja um so eine, es ist ja so eine Geschichte sozusagen, ein Paralleluniversum, also es gibt ja diese Theorie, dass es ganz viele Multiversen sowieso gibt, weil es logischerweise irgendwelche, durch irgendwelche Quantenverknüpfungen und so, wenn es ein Universum gibt, muss es eigentlich ähnliche oder vergleichbare in unendlicher Zahl geben. Und es ist so, dass es durchaus sein kann, dass man in einem, wenn man nachts halt irgendwie, wenn man schläft, dass man dann eigentlich in einem anderen Universum ist. Und manche Leute sind dann, warum auch immer, bei Bewusstsein, wenn sie in diesem anderen Universum sind. Und weil sie in zwei Universen sind, sind sie dann Bother. Und sowas Ähnliches habe ich mal geträumt. Ich habe tatsächlich mal geträumt, dass ich irgendwo aufwache und dass ich sozusagen dass ich also nachts immer in einer anderen Welt in Wahrheit bin und mich nur morgens nicht daran erinnern kann. Also was ganz Kindliches und Primitives. Und ich habe insgesamt schon dann von Anfang an so eine ungefähre Vorstellung gehabt und ich habe die auch jetzt, aber es haben sich einfach durch diese tägliche Mini-Arbeit daran hat sich das alles, ehrlich gesagt, schon ganz schön verändert. Ich habe nach wie vor eine ungefähre Vorstellung davon, aber ich fahre schon auch echt so ein bisschen auf Sicht, muss ich sagen.
Ich kann jetzt hier gleich mal outen, dass ich, obwohl ich ja mal versucht habe, einen Bootsführerschein zu machen, nicht auf Anhieb wusste, was ein Dinghy ist und die ganze Zeit dachte, das ist ein kleines Ding. Und es ist einfach so ein Wort, das du dir ausgedacht hast.
Ja, das finde ich total gut, weil ich habe das tatsächlich auch, ich habe das dann auch gegoogelt, wie man das schreibt, weil ich am Anfang dachte, dass man es mit GH schreibt und das hat mich ein bisschen genervt, weil es ist natürlich besser, wenn man es ohne H schreibt, weil es ein Zeichen weniger, was ich kürzen muss am Ende. Und ich habe auch mich kurz gefragt, ich fand es aber auch gerade gut, dass es wahrscheinlich ein relativ unbekanntes okay, Wort ist.
Das tröstet mich, weil als mir dann klar war, es ist einfach ein Beiboot und dann ist mir auch wieder eingefallen, ja klar, hast du auch schon mal gehört.
Ach, du hast es im Bootsführerschein tatsächlich auch gehört, ja?
Nee, aber halt so schon mal, glaube ich. Aber eben, ich wusste es in dem Moment nicht und ich dachte,
als du deine Thor Heyerdahl-Phase hattest.
Das ist einfach von dir ausgedachter quasi Diminutiv für irgend so ein Ding halt. So ein Dingi.
Ja, das finde ich total schön, weil, also das ist ehrlich gesagt, für mich wird da das Schreiben auch total zauberhaft, weil Also du hast dir gedacht, dass ich mir dieses Wort ausgedacht habe, was es aber wirklich gibt. Und gleichzeitig passiert es mir immer wieder, dass ich auch von, es hat damit überhaupt nichts zu tun, aber von hochgeschätzten und super ausgebildeten Lektoren höre, dass es für sie total interessant wäre, endlich mal das Wort für dieses oder jenes zu erfahren. Und es dann Wörter sind, die ich mir ausgedacht habe. Aber die ich halt irgendwelchen Fachleuten in den Mund gelegt habe. Ich kann zum Beispiel ganz klar sagen, dass der nächste Danowski einen Titel haben wird, der komplett ausgedacht ist. Das ist ein Wort, was es nicht gibt. Das hat sich Maike Rasch ausgedacht. Und Lektorin hat dann gesagt, ich verrate den Namen jetzt noch nicht, die Lektorin hat dann gesagt, sie hätten das in der Titelkonferenz gegoogelt und hätten das gar nicht gefunden. Und daraufhin habe ich gesagt, ich schreibe vorne, das habe ich ja bisher immer gemacht, auch bei Treibland, bei Fallwind, bei Blutapfel habe ich immer, das ist so das Einzige, was diese Bücher sozusagen formal zusammenhält, dass ich immer am Anfang so einen kleinen Lexikon-Eintrag oder so habe. Bei Hausbruch zum Beispiel ist aus einem tatsächlichen Buch über die Namen der Hamburger Stadtteile ist eine Passage darüber, von welcher Sage der Ortsname Hausbruch kommt. Und bei Blutapfel wird die Apfelsorte Blutapfel beschrieben. Bei Treibland wird erklärt aus so einem nautischen Lexikon, dass es ein Fata Morgana auf See ist. Und ich habe dann, ich habe dann einfach einen Lexikon-Eintrag erfunden, um den Titel des aktuellen nächsten Danowskis zu erklären. Und ich habe mich total gefreut, weil die Lektorin da meinte, ach guck mal, das ist ja toll, dass du noch einen Lexikon-Eintrag gefunden hast. Aber ich habe es mir einfach ausgedacht. Und man darf sich ja auch alles ausdenken, verdammt nochmal.
Ja, ich bin schon sehr gespannt. Du weißt, dass ich eine sehr liebe Freundin habe, die sehr heftige Magen- und Darmschwierigkeiten hatte und deswegen im Krankenhaus war und die mich gebeten hat, ihr was zu lesen mitzubringen. Und dann habe ich ihr Treibland, Blutapfel und Fallwind mitgebracht, total unschuldig. Und sie hat sich total kaputt gelacht über die Titel, weil sie dachte, es wäre Absicht, weil das
ja, es sind drei Titel von der Gastroenterologie. Oh mein Gott, es tut mir so leid.
Muss es nicht, sie hat sie mit Freude gelesen.
Oh, ist interessant, weil ich würde fast sagen, der Titel des siebten Bandes
passt wieder.
Könnte auch in diesen Kontext passen. Du, ich würde gerne zwei Sachen zu Reihen und Serien sagen. Einerseits wollte ich die Frage aufwerfen. Erstens wollte ich die Frage aufwerfen. Das zeigt sich ja auch schon wieder so in deinem eigentlich Unbehagen daran, ein Mitquell zu Junge Frau zu schreiben. Ich finde es irgendwie so komisch. Es ist doch offenbar so, dass Serien und Reihen, dass es so ein bisschen so ein... Es hat schon irgendwie... gilt es als unliterarisch und hat so einen schlechten Ruf und ist irgendwie mit Unterhaltungsliteratur oder more of the same verknüpft, oder sehe ich das falsch? Also es ist schon so ein Marker von...
So ein bisschen, ja, klar.
Aber ich verstehe das irgendwie nicht so ganz. Ich meine, auf der Suche nach der verlorenen Zeit, Faust 1, Faust 2, es gibt hunderte von Beispielen von Weltliteratur, die das einfach komplette...
Aber wie nervig ist Faust 2, ey? Das hätte man auch lassen können.
Ich habe es nie gelesen. Ich wollte es immer noch mal lesen, weil ich das fand Faust 1 schon so geil. Ich wollte mal wissen, wie es weitergeht. Oh Mann, er muss das jetzt sein, noch Goethe-Bashing am Ende, wirklich ganz im Ernst.
Ja, ich weiß nicht, im Nachhinein finde ich es natürlich auch total beknackt, dass ich diesen Impuls hatte, zu denken, also mir das selber so lange auch zu verbieten, da überhaupt nur hinzudenken. Keine Ahnung. Vielleicht auch irgendwie, damit ich beim Schreiben von Junge Frau nicht immer das Gefühl, also nicht immer dran denke, das kannst du dann ja in Band 2 irgendwie. Also ich habe es auch von Anfang an eigentlich nicht als fortsetzbar konzipiert gehabt.
Und mir ist noch eine Sache eingefallen, die ich auch noch gerne nachtragen möchte. Das sind sozusagen die Nachträge zu meinen eigenen Monologen, weil du mich, weil wir darüber gesprochen haben, ob man die Sachen dann nochmal liest und mit der Continuity und so weiter. Ich habe ja, was echt auch so ein bisschen schambesetzt ist, Mitte der 90er, als ich ein ganz junger und vor allem finanziell nach meinem Amerika-Aufenthalt komplett finanziell ruinierter Jungjournalist war, als Auftragsarbeit eine Kolumne für die Physik geschrieben. Und da diese Kolumne nicht aus der Sicht eines 24 Jahre alten Amerikanistikstudenten verfasst war, sondern aus der Sicht einer End-30er Hausfrau und Mutter, musste ich mich in
tiefer
eine ganze...
Tiefer Blick in die Wurstfabrik hier gerade.
Wir lachen, das ist natürlich wirklich... Damals war es also, ich meine, ich habe das nicht gepitcht, sondern es war wirklich so, dass sie gesagt haben, sag mal, könntest du das... Wir suchen eine Kolumnistin und bis wir eine finden, könntest du das einfach machen.
Es gibt ja keine Frauen, die schreiben können, insofern... Das good for you,
Alina, es ist, heute gibt es das, das mag sein.
Aber damals,
aber das 1994... Offenbar nicht.
Ja.
Also sie haben
gut,
dann,
dass du eingesprungen das muss
man,
bist.
Das muss man zu ihrer Ehrenrettung sagen. Zu meiner Ehrenrettung kann man nicht sagen. Das sehe ich wirklich ganz genauso. Sie haben wirklich nach dem
Geld, das ist voll in Ordnung.
Sie haben nach einem Dreivierteljahr dann eine Kolumnistin gefunden und ich war die Kolumnen los. Aber in diesem Dreivierteljahr hat eine Praktikantin so ein Factsheet geführt, wo halt immer stand, wie viel Kinder hat die Kolumnistin, wie heißen die, wie alt sind die, was hat der Mann für Hobbys? Grillen.
Du hattest eine eigene Praktikantin, um deine Lüge.
Ja, die hatte sicherlich noch andere Aufgaben, aber die haben mir halt, diese Kolumne war alle 14 Tage und die haben mir alle 6 Wochen oder so kam ein Fax, es ist einfach leider die Wahrheit. Und da stand halt drin, was gerade die Kolumnistin, was gerade die Kolumnistin erlebt in ihrem Life. Was sie erlebt hat, damit ich halt nicht jetzt irgendwie plötzlich, nachdem ich geschrieben habe, mein Mann liebt Grillen, dass ich dann nächstes Mal irgendwie schreibe, mein Mann mag nur Kochfisch und hasst Grillen, er ist der einzige Mann. Alter, es war wirklich schlimm, wirklich ganz, ganz schlimm. Die Kolumnen waren nicht schlecht, aber es hätte ich natürlich wirklich niemals, hätte ich das machen dürfen. Never
ever. Ich hoffe,
ever.
Dass wenn ich später irgendwann in die Archive steige, dass ich die noch finde. Kann man die noch finden irgendwo? Quellen bei der Freundin irgendwie anzapfen?
Natürlich kann man die noch finden, klar. Aber möchte man die finden? Sicherlich nicht. Also ich werde sie mir irgendwann nochmal faxen lassen von der Redaktion und werde sie dann Marbach als Vorlass für 500.000 Euro verkaufen.
Ja, das finde ich sehr gut.
Das wenn das man reicht.
Idee. Wenn das man reicht, ey.
Und dann lade ich dich zu irgendwas ein, was 250.000 Euro... mache ich nicht, Entschuldigung. Alter, was ist das für eine schreckliche Zeit?
Ja, es ist furchtbar. Es ist furchtbar, aber es löst das eine Schreckliche, löst das andere Schreckliche ab. Ich finde auch krass, dass wir jetzt schon, also kaum kommt diese beknackte U-Boot-Geschichte, niemand mehr über die schreckliche Till Lindemann-Geschichte spricht, die ja auch irgendwie noch überhaupt nicht durch ist. Und dass jetzt am Ende Rammstein, diese bekackte Band, davon profitieren kann, dass irgendwie der Medienzirkus weiterzieht und sie sozusagen im Windschatten dieser Milliardäre im U-Boot-Katastrophe irgendwie jetzt so aus der Nummer rauskommen, finde ich doppelt beschissen.
Ja, aber weißt du, Rammstein sind auch gestraft genug. Ich habe letzte Woche gelesen, du sicherlich auch oder Anfang der Woche, Rammstein wollen nicht, dass ihre Platten wieder in den Charts sind.
Oh nein, ja, das finde ich echt hart. Die Armen. Die armen Jungs. Die armen,
man kann,
armen Jungs.
Man kann Podcasts hören, um sich über die Hintergründe dieser zerstörten Welt irgendwie zu informieren und sich darüber auch irgendwie, wie soll ich sagen, also doch auch Zuversicht darüber daraus schöpfen, dass Menschen im Gegensatz zu uns das rational und eloquent durchdringen. Zum Beispiel,
genau, wir wollten noch hinweisen auf den Podcast Temporär und Prekär von Sonn Lewandowski und Svenja Rainer. Und speziell auf die aktuellste Folge, in der sie zwei Gäste haben, nämlich Slata Roschall und Cecile Joyce Rösky, die Schriftstellerinnen sind. Und darin, in dieser Podcast-Folge, geht es um den Literaturbetrieb und vor allem um Preise und Stipendien und was das eigentlich bedeutet, wenn die Tatsache, dass man Stipendien bekommen und Preise gewinnen muss, einfach Teil deiner, ja, deiner Einkommenskalkulation ist. Also ich glaube, Slata ist es, die erzählt, dass sie halt eine richtige Excel-Liste hat, wo sie halt einträgt, was sie irgendwie verdienen muss, damit sie ihre Miete zahlen kann und ihre Nebenkosten abgedeckt sind. Und dass eben einfach in diesem Literatursegment das nicht in der aller Regel eben nicht über Verlagsvorschüsse passiert, sondern dass man halt sich bemühen muss um Literaturstipendien und eben um Preise und was alles rund um diese, vor allem eben diese Preise passiert, ist ziemlich skandalös, finde ich, und ziemlich abschreckend und irgendwie auch schlimm. Also zum Beispiel,
wolltest
du was sagen dazu?
Ich wollte dazu sagen, dass ich es als super, wenn man so will, vielleicht Schwester oder vielleicht eher Mutterfolge, wegen die Folge zu unserer Gatekeeping-Folge begreifen kann, weil das natürlich einfach wirklich auch genau, also wir können das Thema Gatekeeping halt eher aus der Sicht von UnterhaltungsautorInnen beleuchten und wir haben wenig darüber gesagt, wie reglementierend und entwürdigend das Gatekeeping durch Preise und Stipendien funktioniert, weil wir nicht die Zielgruppe für Preise und Stipendien sind so richtig. Aber darum finde ich es eine super, super wichtige, eigentlich ja nicht nur eine Ergänzung, sondern zweite Hälfte des großen Bildes.
Ja, absolut. Absolut. Also das können wir euch sehr ans Herz legen, können wir auch nochmal in den Shownotes verlinken. Hört euch das mal an. Und
ja, ich bin jetzt in der unangenehmen Situation. Es ist 11 Uhr vormittags oder es ist 11 nach 11. Oh, ich werde mir ein Pikolöchen aufmachen. Mhm. Alarv. Die Vorstellung, mir jetzt ein Pikolöchen aufzumachen und mir eine VHS-Kassette mit dem Rosenmontagszug aus meiner Kindheit, den meine Mutter dann immer geguckt hat mit Heimweh nach Koblenz, Mir das jetzt zu geben, ist ehrlich gesagt weniger absurd, als jetzt wieder an den Schreibtisch zu gehen und darüber zu schreiben, wie was Adam Danowski gerade so passiert. Das ist irgendwie echt, ich finde diesen Angang, morgens dann immer wieder in diese Geschichte zu steigen, Alter, es ist, und wenn ich das dann mache, dann geht es ja auch, aber vorher geht es dir auch
ja,
so, dass
man,
es vorher,
ja, total.
Es ist so absurd, oder es ist wirklich, du denkst, Alter, das kann, also ich muss mich wirklich darauf verlassen, dass mein Körper mich durch irgendeine Verkettung von Umständen in die Nähe dieses Keyboards und dieses Laptops befördert und dass ich dann einfach anfange, weil wenn ich jetzt den Fehler mache, darüber nachzudenken, es ist bizarr, ey.
Ja. Das stimmt.
Hey, ich dachte, du sagst was Aufmunterndes. Nach dem Motto, reiß dich zusammen, du Sack. Oder,
ja, jetzt, genau, hör mal auf hier mit der...
Nee, sag mir, dass es genauso dir auch ging.
Nee, natürlich, es geht mir immer genauso. Und es ist am Ende, aber das ist ja auch schon hier oft Thema gewesen, einfach nur der pure Selbsthass, der mich über die Schwelle trägt, weil ich weiß, guck mal, um 12 bist du irgendwie zum Mittagessen verabredet und wenn du vorher noch gar nichts geschrieben hast, fühlst du dich richtig schlecht, jetzt mach das scheiß Word-Dokument auf und steig in die Geschichte, dann bin ich gerade richtig drin und dann denke ich, oh Mist, ich bin jetzt zum Mittagessen verabredet und dann bin ich wieder raus und dann geht das Ganze von vorne los. Aber nur so funktioniert's, ja.
Ja, aber ich weiß nicht, man finde, man sollte das nicht als Selbsthass bezeichnen. Also, ich hatte ja neulich Besuch von unserem Freund Dorian Stuber.
Ja.
Und das war total süß, weil wir am nächsten, es war völlig klar, also er hat hat bei uns übernachtet und am nächsten Tag, am letzten Morgen mussten Diana und Katharina und ich ganz früh nach Berlin fahren und zu einer Familienfeier und ich habe dann am Freitagabend haben wir irgendwie ein Abendessen gemacht und vorher habe ich gesagt, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich jetzt noch packe vorher und so oder ob ich das kann ich eigentlich auch morgen machen, ich brauche es nicht lange und dann meinte Dorian so, dass Tomorrow Till, aber Today Till sehr dankbar sein wird, wenn ich jetzt noch 20 Minuten packe einfach. Und irgendwie habe ich seitdem, ich hatte sowas mir vorher auch schon mal gesagt, aber seitdem versuche ich diesen Selbsthass irgendwie anders. Ich denke dann immer,
Fürsorge umzuwandeln.
Mittagstill wird einfach Morgentill, also heute Morgentill, sehr dankbar sein, wenn heute Vormittag Till jetzt schon mal die Arbeit macht, damit Mittag Till schön seine Wantan-Suppe genießen kann.
Okay, ja, das ist ein viel schöneres Framing, du hast recht. Danke, Dorian.
Danke, Dorian.
Danke, Dorian. Ich google jetzt noch ein bisschen Till Reiter Ehefrau und dann gehe ich Mittagessen.
Mach's dir schön. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Bis dann. Tschüss.